herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute vom Ärztetag in Bremen. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Volontärin im Medizinressort. Bei mir ist Dr. Thomas Lipp. Er ist Delegierter zum Deutschen Ärztetag von der Landesärztekammer Sachsen und niedergelassener Allgemeinmediziner in Leipzig. Herr Dr. Lipp, Sie haben ja zum Thema Ärztemangel mehrmals sich zu Wort gemeldet und sind dabei auch darauf eingegangen, dass Ärzte Leistungen erbringen, die eigentlich nicht notwendig sind. Können Sie das ein bisschen präzisieren?
Ja, und zwar ging um das Thema Ärztemangel. Und der Ärztetag ist mir hier zu sehr fixiert auf die schlichte Rechnung Ärztemangel, wir brauchen mehr Ärzte. Mir wäre es lieber, wir würden erstmal die Strukturfehler, die wir haben, angehen, um dann festzustellen, wie hoch ist denn der Ärztemangel wirklich. Und als Strukturmängel meine ich diese 40% an unnötiger Bürokratie, die wir herausgearbeitet haben, dass wir erstmal die abbauen, dass wir die sicherheitsinduzierte Medizin zurückfahren, gerade im Hausbesuchsdienst und im Pflegeheim, wo sehr viel gemacht wird, einfach um sich abzusichern. Diese Fehlverteilung, das heißt die Konzentration von Ärzten in Städten statt auf dem Land. Aber, und jetzt komme ich zu Ihrer Kernfrage, dass wir mal überprüfen, ob vieles von dem, was wir machen, wirklich sinnvoll ist. Also Leistungen, die wir machen, die wir gar nicht machen müssten am Patienten, aus verschiedenen Gründen, um zu schauen, ob wir damit schon, und da bin ich überzeugt, wenn wir diese vier Sachen angingen, den Ärztemangel deutlich reduzieren könnten.
Wie würden Sie das angehen?
Na, vor allem indem wir jetzt, weil Sie auch vorhin die überflüssigen Leistungen ansprachen, also überflüssige Leistungen haben wir einerseits im bürokratischen Bereich, das muss ich jetzt nicht erläutern, das ist selbsterklärend, aber wenn man ehrlich ist, machen wir im Krankenhaus wie auch im ambulanten Bereich, machen wir sehr viel, was nicht indiziert, sondern merkantil orientiert ist. Sprich, wir gucken, wie die Budgets sind, ob sie ausgereizt sind. Wir gucken, was mehr Geld bringt, was weniger Geld bringt. Wird verständlicherweise nicht gemacht. Sprich, der Arzt von heute ist gezwungen. Der ist gezwungen, sich an den Abrechnungsstrukturen, also wie das Geld fließt, sich zu orientieren. Und diese Entwicklung, die ich dem Arzt überhaupt nicht im Einzelfall vorwerfe, das ist eine extrem ungünstige Entwicklung, weil wir nämlich hier eines der Hauptaussagen der Essentials der Ärzteschaft verlassen.
Und die Essentials sind?
Dass ich nämlich nur am Patienten mit zwei Gründen etwas machen darf. Das eine ist der Patientenwille, ist klar. Und das zweite ist die Indikation. Sprich, das, was ich am Patienten tue, profitiert der Patient davon? Ist es im Sinne des Patienten? Und wenn wir das ganz scharf durchdeklinieren würden, merken wir, dass wir vieles, was wir am Patienten machen, nicht nur die Chirurgen mit ihren Gelenken und Ähnliches, sondern Internisten, Hausärzte, dass vieles nicht wirklich indiziert ist.
Warum machten Sie das?
Schauen Sie, wir arbeiten extrem viel nach Leitlinien und Vorgaben und DMPs und so weiter und arbeiten das ab. Sprich, wir machen mit den Patienten sehr oft das, was wir als Standard definieren. Wenn wir die Patienten fragen würden, was willst du denn eigentlich? Möchtest du das, was wir dir hier anbieten an Medikamenten, an Prozeduren, an Untersuchungen? Was dann viele Patienten sagen, nee, lass mich mal in Ruhe, ich will mein Leben führen für mich. Also wenn wir ständig fragen würden den Patienten, was willst du? Und das Zweite, profitiert der Patient wirklich davon? Das kann ich besser beurteilen als der Patient. Ich glaube, ein Viertel aller Sachen, die wir an den Patienten machen, im ambulanten wie im stationären Bereich, könnten wir sparen. Dann hätten wir weniger zu tun und aber auch wieder etwas gegen den Ärztemangel.
Oder würden Sie lieber die gewonnene Zeit dafür nutzen, mit dem Patienten sprechende Medizin zu machen?
Sehr gute Idee. Das ist eigentlich eins meiner, ja, meiner Hauptziele, die ich im berufspolitischen Engagement habe. Das ist etwas, wofür ich echt Lebenszeit aufgebe, nämlich das Wort Entdichtung. Schauen Sie, ein Hausarzt hat bei uns in Deutschland 8 Minuten. Manche sagen 6 pro Patientenkontakt. Das ist ja irre. In Skandinavien hat ein Hausarzt 25 Minuten. Komischerweise ist die Jahreskontaktzeit zwischen Arzt und Patient in Schweden und bei uns die gleiche. Das heißt, ich habe in Schweden viel mehr Zeit, mich um den Patienten, wenn ich 20 Minuten mit jedem Patienten alles besprechen kann. Was meinen Sie, wie viel an Unsinn wir sparen würden? Weniger Überweisung, weniger Medikamente. Sprich, die sprechende Medizin. Und ja, das mit Zeit zu tun. Ich kann nicht in 8 Minuten ein vernünftiges Gespräch führen. Wenn ich mit Ihnen 20 Minuten rede, da bin ich bei Dutzend anderen eben bloß bei 3 Minuten. Ja. Das wäre ein ganz grandioses Ziel. Ich hoffe, dass die Digitalisierung dazu beitragen wird, dass wir entdichten können, dass der Arzt mehr Zeit für den Patienten hat. Aber dann müssen wir auch die Honorarstrukturen ändern.
Ist es das, was Sie als erstes angehen würden, wenn Sie jetzt sofort anfangen könnten, das System zu ändern?
Ja, also wenn eine Struktur gelänge, wo wir die Fallzahl reduzieren können. Gucken Sie, in Sachsen hat im Schnitt ein Hausarzt 950 Patienten. Nach meiner Erfahrung sage ich Ihnen, bei einem entsprechenden Mix, ein Hausarzt mit 750 Patienten, wenn er sich richtig um die Patienten kümmert, mit allem drum und dran, so wie Sie es als Patient wollen und nicht nach 8 Minuten rausgekachelt zu werden, da bin ich mit 750 Patienten völlig ausgelastet. Ich sage Ihnen, jeder hat schon mal 200 und die 1400, 1500 Patienten haben, wie wollen denn die sich ordnen? Also, das Ziel ist, Fallzahl reduzieren. Wenn ich die Fallzahl reduziere, muss ich aber auch die Honorarstruktur ändern. Nämlich, weil ich die ganzen Verdünnerscheine, die ich brauche, um mein Honorar auch zu sichern in der Menge, wenn ich die abgeben könnte, wenn ich das anders organisieren könnte, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass dieser Fallzahlverlust sich bei mir nicht honorarmäßig niederschlägt, weil ich mich wirklich intensiver um den Patienten kümmern kann.
Und wie könnte es gelingen, die Fallzahlen zu reduzieren?
Also ich wünschte mir heute, in der Zeit, in der wir leben, ich wünschte mir eine Struktur, dass ich in meiner Praxis oder mehrere Praxen sich zusammentun, zum Beispiel um einen Psychologen oder einen Sozialarbeiter mit in die Praxis direkt zu integrieren in die Arbeit. Ich wünschte mir, also das ist eine rein persönliche Vorstellung, ich würde gerne ein Drittel dessen, was ich am Patienten tue, anderen Berufsgruppen überlassen. Also ich persönlich, das ist kein Konsens in der Ärzteschaft, auch nicht bei mir im Verband und in der Kammer. Ich persönlich hätte kein Problem, Sachen zu substituieren. Alles das, was ein anderer Beruf genauso gut machen kann wie ich, der aber für die Gesellschaft preiswerter ist, in Gottes Namen soll er es doch machen. Ja? Ich möchte mich auf die Dinge konzentrieren wollen als Arzt, die andere nicht können, wo meine Profession und meine Qualifikation zwingend gefragt ist. Wenn man das organisieren könnte, das wäre toll. Aber da bremsen uns alle gegenseitig aus.
Im Sinne der Arbeitsteilung stimme ich Ihnen da bestimmt zu. Können Sie sich vorstellen, warum bremsen Sie andere so aus? Warum sind andere so sehr gegen die Substitution?
Das System, was wir haben, die Selbstverwaltung, also das Zusammenwirken zwischen den Krankenkassen, den Ärzten untereinander, mit den anderen Berufen. Aber gerade das Verhältnis Ärzte und Krankenkassen ist extrem von Misstrauen geprägt. Niemand traut dem anderen eine wirklich ehrliche Absicht zu. Und man muss auch manchmal Entwicklung 1-2 Jahre laufen lassen, um zu beurteilen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Man muss einfach mal wagen, etwas Neues zu versuchen. Und das in diesem überbürokratisierten Systemen, wo jeder eingezwängt ist in Regeln, wo niemand mehr den Mut und die Kraft hat, zu sagen, wir zerschlagen das jetzt, wir machen das jetzt einfach mal Ende. Ohne dass mir irgendwelche Juristen und Verbände und sowas im Nacken sitzen und mir das Leben schwer machen. Das fehlt mir.
Das kann ich gut verstehen. Man sieht es ja auch bei den Diskussionen hier im Ärztetag ein bisschen. Nochmal zurück zu den Fehlleistungen, wenn an denen es ja im Grunde liegt, also die Wurzel dessen, dass man vielleicht mehr zur sprechenden Medizin kommen könnte. Was denken Sie, wie viele Fehlleistungen es ungefähr gibt? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Also vom Gefühl her, aber das ist wirklich mit nichts hinterlegt, sage ich Ihnen, dass wir gut und gerne 30% von dem, was wir in den Praxen machen, sein lassen können. Vielleicht sogar mehr. Das sind also zwei Beispiele. Ich weiß nicht, warum ich jeden Patienten als hirnlos betrachten muss und den alle Vierteljahre einbestelle, um seinen Blutdruck oder seinen Diabetes zu kontrollieren. Also ich muss den Leuten noch eine gewisse Grundkompetenz zuordnen. Und wenn Sie ein Typ-1-Diabetiker sind mit Ihrem Verstand, das werden Sie doch selber managen können. Da sage ich, weißt du was, hier hast du die Medikamente für ein Jahr, dann sehe ich dich wieder. Und wenn was schief läuft, dann kommst du halt eher. Warum muss ich Sie alle Vierteljahre zu mir bestellen, damit Sie Ihre Rezepte und einen Überweisungsschein holen? Das ist ja Blödsinn. Das ist das, was ich mit bürokratisch induzierter Mehrleistung bezeichne. Andererseits brauche ich sie ja, weil sie mich nicht viel kosten. Sie sind in 3 Minuten wieder raus. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, das zeigt sich an der Videosprechstunde. Ich habe die Videosprechstunde in der Praxis mit meinen Kollegen eingeführt, weil wir dachten, wir können also Leuten echt helfen. Ja, wir machen 600 Videosprechstunden im Quartal. 80% der Patienten, die es per Video anfunken, sind im Umkreis von 1 Kilometer. Und die fragen, was mit dem Rezept oder was mit der Krankheit. Also das sind bürokratische Dinge, das sind organisatorische Dinge. Ja, und dann machst du den, dann schreibst du die Leute krank per Video. Ja, und was machen sie? Die kommen in die Praxis und holen die Krankschreibung ab. Also es ist absurd. Ja, und wenn ich dort in diesem Klientel das sehe, dass ich 80% Dinge mache, die können meine Schwestern machen. Ja, daran sehe ich, wie viel an Zeit wir verballern mit unnötigen Dingen. Ja?
Gibt es außerdem noch etwas, was Ihnen sehr am Herzen liegt, was Sie mit der Zuhörerschaft teilen möchten?
Ja, ich hoffe, dass diese gesamte Peinlichkeit, die wir hier in Deutschland haben, was die Digitalisierung angeht, also das E-Rezept, die E-AU, die Konnektorenpleiten, dieser ganze Kram, es gibt keine Steigerungswort von peinlich, was hier läuft, dass wir das irgendwann mal auf der Reihe kriegen. Ich glaube, inzwischen Burma und Namibia kriegt das besser hin als wir. Das geht ja gar nicht. Ja? Und ich finde es auch beschämend, dass bei uns die Digitalisierung heißt, ich habe ein Papier, scanne das ein, schicke Ihnen das per E-Mail, Sie drucken es aus, unterschreiben, scannen es ein, schicken mir. Das ist in Deutschland Digitalisierung. Ja, absurd. Peinlich. Also, dass wir hier irgendwann mal hinkommen, dass wir Digitalisierung als das nehmen, was in anderen Ländern schon längst üblich ist.
Ja, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Dr. Thomas Lipp. Und vielen Dank auch allen, die zuhören.